Wir schreiben den 3. Februar 2026. Es ist nasskalt im schönen Mainz. Aber für uns scheint auch heute die Sonne, denn wir dürfen über Fußball plaudern. Willkommen zum Stadionsprecher, dem Podcast über Kommunikation im Fußball. Und diese heutige Folge ist für uns eine Herzensangelegenheit, denn wir sprechen aus aktuellem Anlass über die beiden Vereine, die uns ganz besonders am Herzen liegen. Und wenn ich wir sage, meine ich wie immer mich, Gerhard Delling, und meinen Kompagnon Günther Netzer, den seine Freunde aber Jens Secker nennen dürfen. Hallo Jens.
Hi Nils. Müssen wir jetzt auch anfangen, uns hier im Podcast zu siezen? Herr Zeitzinger?
Können wir gerne machen, Herr Secker.
Ja, und ich muss mich ständig über die Fragen aufregen, die ja, du mir so stellst und mit den Augen rollen.
Und ich habe ehrlich gesagt noch überlegt, ob ich das überhaupt noch sagen kann. Ich krieg Gerhard Delling in letzter Zeit ja eigentlich nur noch mit im Rahmen dieses komischen Prozesses, von dem ich da immer am Rande irgendwie lese. Aber ich verfolge das nicht wirklich. Weiß nicht, ob du da mehr intuit bist.
Nope, kein bisschen. Aber ich muss sagen, ich habe das damals schon immer gerne gesehen, wie die beiden da vor der Kamera so dieses Ehepaar gespielt haben, ja, das nie einer Meinung ist. Und ich glaube, hinter der Kamera waren sie dann wieder Best Friends.
Ja, ich glaube auch. Das war so ein bisschen Erfolgsgeheimnis von den beiden, dieses Gefrotzele.
Genau.
So Jens, wir haben ein bisschen was vor. Wir wollen über Werder Bremen und den FC Bayern sprechen. Und beginnen wir doch vielleicht mal mit deinem Herzensverein.
Yes.
Den Grün-Weißen.
Den Grün-Weißen. Der SV Werder Bremen hat nämlich den Trainer entlassen. Horst Steffen ist Geschichte. Damit, lieber Nils, ist Bremen an 5 der 7 Trainerentlassungen in dieser Bundesliga-Saison direkt beteiligt.
Ja, krass, krass.
Also 5 Trainer sind rausgeflogen nach einem Spiel von Werder Bremen. So kann man es, glaube ich, sagen.
Ja, und 7 Trainerentlassungen jetzt schon in Summe. Wir haben extra mal nachgeschaut für euch, Freunde. In der vergangenen Bundesliga-Saison waren es in Summe nur 6 Trainerentlassungen. Also wir sind jetzt schon drüber und die Saison ist ja noch lang, wie wir wissen. Und nur by the way, wir haben auch mal geguckt in der Premier League und auch in La Liga. Also wenn ich es jetzt noch richtig im Kopf habe, in La Liga haben wir bis zum jetzigen Zeitpunkt 5 Trainerentlassungen diese Saison, in der Premier League 6. Also auch da ist die Bundesliga dann tatsächlich führend dieses Jahr. Scheint ein bisschen mehr los zu sein dieses Jahr.
Auf jeden Fall. Ich glaube, die ein oder andere Panikentlassung kurz vor Toreschluss wird ja auch in diesem Jahr in allen Ligen noch dazukommen. Ach du Nils, ich glaube, so ein bisschen hat das ja auch damit zu tun. Erinner dich mal an unsere allererste Folge in dieser Saison, als wir so die Liga getippt haben. Und es ist uns wahnsinnig schwer gefallen, quasi so ab 9, 10 da so runter zu tippen. Wer steigt ab, wer bleibt drin und so weiter. Und ich glaube schon, dass es da halt auch ein paar Vereine gab, die sich möglicherweise ein bisschen mehr versprochen haben in diesem Jahr. Gladbach, Wolfsburg und eben auch der SV Werder Bremen. Mhm. Und dass sie jetzt diesen Schritt gemacht haben und eben Horst Steffen nach dem 1:1 gegen Borussia Mönchengladbach da entlassen haben. Man konnte es schon kommen sehen.
Zumal es jetzt dann 10 Spiele in Serie waren ohne Sieg. Das ist natürlich ein bisschen viel.
Das ist ein bisschen viel und sie haben ja auch vor 5 Jahren, als sie mit Florian Kohfeldt dann in die 2. Liga runtergegangen sind, oder sagen wir mal, als Florian Kohfeldt der Trainer war, da haben sie sehr lange am Trainer festgehalten und ihn erst am vor dem 34. Spieltag damals freigestellt. Und möglicherweise haben sie das Gefühl, so lange können wir in dieser Saison nicht warten. Oder wir wollen uns nicht vorwerfen lassen, dass wir so lange gewartet haben und haben eben jetzt einen Schlussstrich gezogen.
Was sagt denn dein Fanherz? Weil ich muss sagen, aus der Ferne ist mir Horst Steffen durchaus sympathisch gewesen. Mhm. Und das war ja auch im Sommer, die haben ihn ja von Elversberg sogar weggekauft. Ne? Ja. Sie mussten ihn ja sogar rauskaufen. Und er ist da ja irgendwie, ja, natürlich wie immer voller guter Dinge irgendwie gestartet. Also findest du es jetzt schade oder sagst du als Werder-Fan, nee, muss der jetzt aber auch?
Also ganz grundsätzlich für die Person Horst Steffen tut es mir extrem leid, weil was man so hört von ehemaligen Weggefährten, aber auch von der Geschäftsführung jetzt von Werder Bremen, von den ehemaligen Spielern, aktuellen Spielern, muss es einfach ein dufter Typ sein. Also einfach so wirklich guter Charakter. Ich habe viele Interviews mit ihm natürlich in der Zeit jetzt auch gehört, auch einen längeren Podcast, wo er auf mich einen super aufgeräumten und entspannten Eindruck gemacht haben. Und das ist natürlich auch irgendwie so eine sympathische Story, weißt du, so ein Mit-50er, der sich quasi so aus den Niederungen der deutschen Fußballligen da so nach oben bis in die Bundesliga gearbeitet hat, in den vergangenen Jahren auch noch mit tollem Offensivfußball, jetzt in Elversberg. Dem hat man das aus meiner Sicht schon gegönnt, dass er jetzt eben auch diesen Schritt da in der ersten Liga machen kann. Und doch, ja, die Ergebnisse müssen halt stimmen. Mhm. Ja, und das war am Ende eben nicht mehr so. Von daher nachvollziehbar.
Schauen wir mal, was Geschäftsführer Clemens Fritz gesagt hat in der obligatorischen Clubmitteilung. Es war eine schwere Entscheidung, aber wir haben nicht mehr die Überzeugung, dass Horst den Turnaround nach dieser langen Serie ohne Sieg gemeinsam mit der Mannschaft schaffen wird. Diese Erkenntnis wiegt natürlich schwer, gerade weil wir Horst sehr schätzen. Aber sie ist das Ergebnis aus der Analyse der sportlichen Situation und den Gesprächen, die wir zuletzt geführt haben. Daher haben wir entschieden, Horst freizustellen. Jens, das ist alles nicht überraschend, was Clemens Fritz da sagt. Er sagt das, was man da halt so sagt in solchen Momenten. Deswegen lass uns vielleicht mal ein bisschen auf Ursachenforschung gehen. Aus deiner Sicht, was ist denn jetzt bei Werder unter Horst Steffen schiefgelaufen?
Ja, einen Punkt hast du ja eben schon angesprochen. 10 Spiele ohne Sieg ist einfach nicht gut genug. Das muss man ganz klar sagen. Wenn man mal auf den Punkteschnitt schaut, dann hat er den schlechtesten Schnitt der Bremer Bundesliga-Trainer mit 0,9 Punkten. Das ist natürlich auch nicht gut genug. Und es gab ja schon auch ein paar Dinge, die man unter ihm erwarten konnte. Und diese Erwartungen wurden auch vor der Saison klar formuliert, nämlich, dass er Spieler besser machen soll, auch junge Spieler einbauen soll und dass er eben diesen Offensivfußball, für den Werder Bremen eben lange Jahre gestanden hat, wieder zurück an die Weser bringen soll. Mhm. Und diese Themen, das ist nicht so in dem Maße passiert, wie man sich das vielleicht ja vorgestellt hat vor der Saison. Mhm.
Elversberg hat ja auch immer ziemlich offensiv gespielt, ne? Dafür war er ja durchaus auch bekannt. Deswegen haben sie ihn ja wahrscheinlich auch geholt. Aber dann ist natürlich auch immer die Frage, passt das mit den Spielern so zusammen?
Ja, und Elversberg ist, da sprichst du schon eine richtige Sache an. Natürlich hat er das da gemacht, aber er konnte sich da auch über 3 Jahre seine Mannschaft eigentlich ganz gut zusammenstellen, wie er es brauchte. Er hatte auch immer wieder die Möglichkeit, starke Spieler auszuleihen aus der Bundesliga, die natürlich dann auch in der zweiten Liga einen Unterschied machen konnten. Ja, also Nick Woltemade hat bei Elversberg gespielt. Aslani hat dort gespielt, der jetzt in Hoffenheim eine super Figur macht. Also er hatte auch immer wieder Top-Spieler, die er dort dann halt für die zweite Liga einbauen konnte und die da einen Unterschied machen konnten. Und ja, das hat augenscheinlich nicht so zusammengepasst. Ich muss halt sagen, da ist aus meiner Sicht schon kommunikativ auch ein Fehler gemacht worden, weil man hat ihn ja damals vor Beginn der Saison so als den neuen Heilsbringer da verkauft. So, jetzt haben wir den Ole Werner Rumpelfußball hinter uns gelassen. Jetzt kommt hier Horst Steffen, der uns wieder diesen Offensivfußball nach Bremen bringt. Mhm. Und dann hatten natürlich Werder-Fans ab dem ersten Testspiel das Gefühl, ja, wo ist er denn? Wo ist er denn, der Offensivfußball? Warum schießen wir gegen, was weiß ich, gegen wen das erste Testspiel war, hier nicht schon 19 Tore und kommen in der ersten Runde, da scheiden wir dann auch direkt aus. Und wo ist denn dieser Offensivfußball, der uns hier verkauft wurde? Und ich glaube, da hat die Geschäftsführung aus meiner Sicht schon kommunikativen Fehler gemacht, dass man sagt, ja, wir wollen diesen Offensivfußball hier etablieren. Deswegen hat auch Horst Steffen hier einen 3-Jahres-Vertrag unterschrieben. Uns ist allen klar, dass das nicht auf Knopfdruck funktioniert und dass wir nicht ab morgen hier spielen wie der FC Barcelona. Also gebt uns Zeit, ganz entspannt. Wir müssen die Mannschaft auch dahin entwickeln und dann hoffen wir, dass wir diesen Fußball auch wieder hier in Bremen sehen. Das ist nicht aus meiner Sicht nicht so begleitet worden. Und deswegen wurden da von Anfang an auch falsche Hoffnungen geweckt bei den Werder-Fans.
Die Offensive ist das eine. Spannend finde ich ja auch, dass Steffen die Dreierkette abgeschafft hat, mit der Ole Werner ja noch gespielt hat. Also defensiv, die Mannschaft sollte riskanter spielen, schneller vorwärts spielen. Hat aber nicht so ganz funktioniert, ne?
Ja, das ist ja auch nicht so ein ganz so einfaches Thema, wenn du als Mannschaft quasi über viele Jahre ein System gewohnt bist. Und da war Ole Werner ja sehr stringent und hat da auch eigentlich keine anderen Einflüsse zugelassen. Und dann kommt so ein Trainer und will was ganz anderes machen. Das hat man in der Vergangenheit bei anderen Clubs auch schon gesehen, dass es nicht so einfach läuft, dann eben diesen Switch hinzubekommen. Und dazu kommt dann halt auch, dass man sich auch in Werder-Fankreisen gar nicht so sicher ist, dass die Mannschaft zu dem Fußball passt, den Horst Steffen hätte spielen sollen beim SVB. Und das hat einfach nicht zusammengepasst. Und man hat auch gemerkt, dass die Mannschaft mit dem System von Horst Steffen an der einen oder anderen Stelle immer mal gefremdelt hat. Sie haben ja, zumindest hat das Kapitän Marco Friedl ja auch mal nach einem Spiel gesagt, so dass sie sich auch wieder aktiv dafür eingesetzt haben, dass sie wieder die Dreierkette spielen. Mhm. Und ja, wie gesagt, da hat irgendwie relativ wenig zusammengepasst.
Aber weil wir es jetzt schon öfter quasi angeschnitten haben, die Idee des Trainers und das Spielermaterial, nenne ich es mal, was ihm da zur Verfügung stand. Also natürlich sind jetzt auch die Werder-Verantwortlichen Clemens Fritz als Geschäftsführer Fußball und Peter Niemeyer, Leiter des Lizenzbereichs, ein bisschen unter Beschuss, vor allem von Seiten der Fans, denn ihnen wird vorgeworfen, dass Horst Steffen mit diesem Kader eigentlich auch nicht wirklich eine gute Chance hatte, eine grandiose Bundesliga-Saison zu spielen. Mhm. Ist da was dran? Also inwieweit sind die Verantwortlichen da mit in der Verantwortung?
Ja, hundertprozentig. Also das hat ja auch Clemens Fritz auf der Pressekonferenz, die er dann nach dem Rauswurf auch gegeben hat, auch gesagt, dass es natürlich jetzt nicht nur ein Horst-Steffen-Thema war, sondern dass da alle Beteiligten auch mit im Boot sitzen, ist ja auch vollkommen klar. Und ich würde an dieser Stelle sogar so weit gehen, dass die Hauptverantwortung hier bei Clemens Fritz und bei Peter Niemeyer liegt, die eben diesen Kader zusammengestellt haben und die ja auch als Verein, sage ich mal, einen gewissen Plan, eine gewisse Strategie vorgeben müssen. Wohin will ich denn meinen SV Werder hier entwickeln? Wir haben ja vor anderthalb Wochen über das Thema Eintracht Frankfurt gesprochen, als Dino Toppmöller ja gegangen ist. Und da hat man einfach in den vergangenen Jahren hat sich da so eine Strategie entwickelt, so einen Plan entwickelt, wie der Verein arbeiten möchte, wie er arbeiten will. Und Markus Krösche hat dann diesen Plan auch immer weiter verfolgt, hat dementsprechend Spieler ausgewählt und auch die Trainer ausgewählt, die eben zu diesem Plan passen. Und das alles gibt es beim SV Werder Bremen aus meiner Sicht nicht. Mhm. Und so diese ganze Causa Ole Werner, die darf man da auch an der Stelle nicht vergessen, weil er hat ja seinen Vertrag bei Werder Bremen nicht verlängert, weil ihm genau dieser Plan gefehlt hat. Dieses, wie entwickeln wir uns denn weiter? Wo entwickeln wir uns als Verein denn hin? Und er hat augenscheinlich davon von Fritz und von Niemeyer keine Vision aufgezeigt bekommen, wo er gesagt hat, cool, das sehe ich. Das machen wir. Das, ich verstehe, wie wir da hinkommen wollen. Und ich kann mir vorstellen, dass wir das auch erreichen. Und er hat gesagt, nein, ich verlängere meinen Vertrag nicht. Und dadurch ist er dann ja auch rausgeworfen worden im Sommer und jetzt bei RB Leipzig. Also das passt da alles rein. Und dann schau dir mal an, letzter Aspekt noch, wie dieser Bremen-Kader zustande gekommen ist, mit dem Horst Steffen jetzt hier eine gute Bundesliga-Saison hätte spielen sollen. Im Prinzip alles auf die letzten Meter mit irgendwelchen Leihspielern, die sie irgendwo noch gefunden haben. Und erinnere dich an unsere allererste Folge, wo wir quasi die Saison getippt haben. Da habe ich schon gesagt, das wird eine ganz harte Saison in Bremen, weil diese ganzen Elemente für mich nicht zusammengepasst haben.
Du solltest recht behalten, Jens. Was soll ich sagen?
Das ist so ein Mist.
Ja, und man muss ja auch sagen, nicht nur, dass sie vielleicht jetzt nicht die Granaten geholt haben, also bekanntestes Beispiel ist ja Victor Boniface, hat halt so gar nicht funktioniert, muss man leider sagen. Es sind ja auch noch ein paar wichtige Spieler weggegangen. Ich denke da an Marvin Ducksch vor allem, den habe ich als erstes im Sinn. Ja. Sie haben einige Langzeitverletzte wie Mitchell Weiser, ne, die fehlen natürlich auch an allen Ecken und Enden.
Genau, ja.
Also da kommen natürlich dann so ein paar Sachen zusammen.
Ja, absolut. Und du hast jetzt Boniface schon angesprochen, so die Transfers, die auch Clemens Fritz und Niemeyer da in den vergangenen, ich würde mal sagen, anderthalb Jahren getätigt haben. da hat auch wenig von funktioniert. Ich meine, Skelly Albero hat man für 4 Millionen Euro von Lyon geholt. Der ist jetzt gestern am Deadline Day irgendwo nah in die Ligue 2 zu Amiens wieder geflüchtet, weil er überhaupt nicht Bundesliga-tauglich ist. So gut wie keine Minute unter Horst Steffen gespielt hat. 4 Millionen Euro ist für Werder Bremen viel Geld. Absoluter Fehleinkauf. Dann hat man mit Mangula 10 Millionen Euro einen linken Flügelstürmer gekauft, der auch überhaupt nicht funktioniert. Und wenn du das zusammenzählst, das sind schon knapp 15.000 Euro, die man auch in anderen Mannschaftsteilen gut hätte investieren können. Also auch die Transfers, die getätigt wurden, auch die längerfristigen Transfers haben auch nicht hingehauen. Also wie gesagt, bei Werder Bremen passt da im Moment sehr wenig zusammen.
Und das legt ja den Schluss nahe, dass auch ein Clemens Fritz nicht mehr so viele Patronen, nicht mehr so viele Schüsse frei hat. Also er muss jetzt ja wieder einen Trainer finden. Und man kann ja davon ausgehen, wenn das jetzt wieder nicht so funktioniert, dann wird sein Stuhl da gewaltig wackeln. Ne?
Ja, also in Fankreisen, haben wir vorhin ja schon mal ganz kurz angeschnitten, da wird sehr kritisch mit Clemens Fritz umgegangen. Es gibt auch von Werder-Fans irgendwie eine Petition, die jetzt eine außerordentliche Mitgliedsversammlung irgendwie erwirken wollen, um sich halt von Clemens Fritz mal erklären zu lassen, wie geht's denn hier weiter, was ist denn der Plan für die Zukunft und so weiter und so fort. Und ich sag mal, sowas gibt's in Bremen normalerweise nicht. Also in Bremen ist ja schon eher irgendwie ein relativ ruhiger Standort. Und ja, die Fanseele ist schon sehr gekränkt im Moment. Und du sprichst es an, der erste Trainer, den Clemens Fritz jetzt verpflichtet hat, der hat nicht funktioniert. Der zweite sollte besser sitzen. Denn du kannst dir nicht nochmal einen Trainer leisten, den du dann für mehrere Jahre, wie jetzt zum Beispiel auch Horst Steffen, dann bezahlst. Mhm, ja? Genau. Also Horst Steffen wird jetzt 2,5 Jahre nochmal Kohle bekommen oder eine Abfindung bekommen, whatever. Mal gucken, was sie da regeln. Also ja, du hast halt auch als Werder Bremen keine Kohle, um jetzt nochmal einen Trainer zu versemmeln. Das geht nicht.
Mhm. Also die Kombination. Ich würde nicht mal sagen, dass Horst Steffen, ne, das große Problem war, das ist ein guter Trainer, aber die Frage, die sich Clemens Fritz dann natürlich stellen muss, hat er wirklich zu den Spielern gepasst, die da waren und eben in Kombination mit den Transferentscheidungen, die getroffen worden sind, sind natürlich in Summe nicht so glücklich für Clemens Fritz. Aber mir bleiben jetzt noch zwei wichtige Fragen, lieber Jens. Nämlich erstens, wer wird neuer Trainer bei Werder Bremen? Und zweitens, wo landet Werder Bremen am Ende der Saison?
Also ich beantworte mal die zweite Frage zuerst. Werder Bremen landet über dem Strich.
Okay.
Also Werder Bremen wird...
Das ist übrigens Stefan Effenberg relativ egal. Hast du das mitbekommen im Doppelpass?
Ja, das war vor 1,5 Wochen schon, ne? Da war schon irgendwie... Na gut. Ich meine, der ist Hamburger, was willst du erwarten?
Ja. Aber ist schon witzig. Also habe ich auch gedacht. Gut, muss man das so sagen, aber gut.
Ja, Stefan, genau. Ja. Als immer objektiver Experte im natürlich. Fernsehen, da ist das schon richtig, sowas zu sagen. Du. Geschenkt. Also ich glaube, sie werden das schaffen, weil ich glaube schon, dass das Potenzial da ist, dass man mit der Mannschaft nicht unbedingt absteigen muss. Ich glaube schon, wenn du jetzt ein paar Ergebnisse erzielst, die du aber natürlich auch irgendwie holen musst, dann kannst du schon so 13, 14, 15 landen, wo wir sie ja auch getippt haben. Also ich glaube schon, dass es möglich ist. Und auf deine erste Frage, ich glaube, es wird ein Bo.
Ach ja, das wäre ja nicht so, da gibt's ja mindestens mal zwei zur Auswahl gerade.
Genau,
ne?
Ja, weil natürlich Clemens Fritz schon relativ deutlich gemacht hat, wen er jetzt sucht. Er sucht einen Trainer, der schon Erfahrungen auch gerne im Abstiegskampf in der Bundesliga gesammelt hat. Er sucht einen externen Impuls und er sucht eine andere Ansprache. Und all das trifft auf die beiden Bos zu, auf Bo Svensson und Bo Henriksen. Und ob man jetzt Deichstube liest oder Kicker oder Sky Sport, whatever, das scheinen die Personen zu sein. Aber weißt du was, Nils, frag mich das nicht. Vergangene Woche habe ich in unserem Podcast gesagt, wer wird neuer Eintracht-Trainer? Da habe ich gesagt, Marco Rose. Und wer ist es geworden? Albert Riera aus Slowenien, also der in Slowenien trainiert hat, den keine Sau kennt. Also von daher. Ja. Nee, ich könnte mir schon vorstellen, dass es einer der beiden Bos wird. Und dann schauen wir mal.
Ja, ich bin auch sehr gespannt, wo das noch hinführt dieses Jahr. Und ich würde mich deiner Einschätzung aber auch anschließen, ich bin immer noch ganz guter Dinge, dass die Bremer nicht runtergehen. Also das, da habe ich noch nicht genug Fantasie für dieses Szenario.
Ja, und doch.
Ja. Und doch, ja, wir warten es ab. Wir warten es ab.
Nee, dann lass uns jetzt auch einfach die Punkte machen jetzt.
Ja, das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Und das gilt natürlich für alle Vereine, sogar für den großen FC Bayern.
Mhm. Ja, auch bei den Bayern ist ein bisschen Sand im Getriebe, Nils. Ne? Mhm, also in der Champions League lief es gut. Sie sind Zweiter geworden und das passt, glaube ich, alles so. Das haben sie sich auch so vorgestellt. In der Bundesliga hakt es ein wenig. Und auf die Niederlage gegen Augsburg folgte jetzt ein 2:2 in Hamburg. Du hast das Spiel mit Sicherheit gesehen, Nils.
Ja.
War es ein verdienter Punkt für den HSV?
Kurz gesagt, ja. Und dennoch hatten sie schon auch ein bisschen Schwein, die Hamburger. Und ich glaube, das eine schließt das andere aber auch nicht zwingend aus. Also Hamburg hat ein wirklich gutes Spiel gemacht. Ich sage für natürlich auch das Verhältnis, was da ja vorherrscht. Die Bayern waren natürlich absolut favorisiert. Und die Hamburger haben sich da wirklich reingeschmissen ohne Ende. Nichtsdestotrotz waren die Bayern logischerweise feldüberlegen, hatten auch zwei Lattentreffer und es gab natürlich auch noch zwei strittige Elfmetersituationen, also Situationen, die man als Elfmeter hätte pfeifen können für den FC Bayern. Das ist so nicht passiert. Also ich sag mal, das Spielglück war jetzt nicht unbedingt auf Seiten der Münchner in diesem Spiel und dennoch haben sie ja logischerweise den Anspruch, so ein Spiel zu gewinnen und die drei Punkte damit zu nehmen. Und es ist schon krass, dass wir jetzt von 11 Punkten quasi fast halbiert auf 6 Punkte, die Dortmunder nur noch dahinter sind. Also ja, also man versteht schon, dass die Bayern da jetzt dann langsam auch merken, okay, zu viele Punkte sollten wir jetzt dann nicht mehr liegen lassen. Es sah die ganze Zeit ja wahnsinnig gut aus. Und das erklärt vielleicht auch so ein bisschen, dass sie nach dem Spiel vor allem mit dem Schiedsrichter gehadert haben. Also es gab wohl nach dem Abpfiff noch ein bisschen Action und das Trainerteam ist noch vor die Schiri-Kabine gegangen, hat sich da beschwert. Lustigerweise soll auch Harry Kane vorbeigelaufen sein und er soll gesagt haben, the worst I've ever met in football. Also der schlechteste, den ich je im Fußball getroffen habe, und gemeint war wahrscheinlich der Schiedsrichter Osmas. Ist nicht belegt, aber es ist sehr naheliegend. Und auch Max Eberl sagte nach dem Spiel, heute führst du wieder, kriegst den Ausgleich, versuchst bis zum Ende alles, musstest gegen extrem große Widerstände kämpfen. Ein Stadion, das hinter dieser Mannschaft steht, ein Schiedsrichter, der etwas überfordert war, der viele Situationen nicht gut eingeschätzt hat. Das ist meine Meinung. Und letztes Zitat Richtung Schiedsrichter von Manuel Neuer. Wenn der Schiedsrichter nach dem Spiel ein Thema ist, dann ist es nie ein gutes Zeichen. Ich glaube, es ist immer am besten, wenn der Schiedsrichter nicht thematisiert wird, weil dann weiß man, dass er das Spiel unter Kontrolle hatte. Aber wenn man so oft auch gefragt wird, dann spricht es nicht dafür. Ja, also hast du das Spiel gesehen? Jetzt hast du diese strittigen Elfmetersituationen vielleicht ja auch später in den Highlights noch gesehen?
Ja, ich habe die Situation gesehen und ja, also die eine oder andere Situation, das stimmt schon, da haben die Bayern aus meiner Sicht schon einen Punkt. Ich glaube schon, dass der erste Elfmeter, den Kimmich ja verursacht hat, dass da, sagen wir mal, minimalen Kontakt gab. Also der Hamburg-Spieler muss sich da, glaube ich, auch nicht so auf den Rasen schmeißen. Also das war schon strittig. Das Handspiel, ich glaube, man hat schon in solchen Situationen Elfmeter gepfiffen.
Mit Sicherheit, ja.
Ja, und das Stanisic-Ding, das würde ich mal rausnehmen. Ja, es gab Kontakt von hinten, so eine, also der Hamburger Spieler hatte die Hände hinten auf dem Rücken von Stanisic und hat die ein bisschen in Richtung oder nach vorne bewegt, aber ein richtiges Stoßen war das aus meiner Sicht jetzt nicht. Ja, 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 und dennoch, klar, in dem Fall hatten sie jetzt vielleicht nicht den berühmten Bayern-Dusel.
Ja, also mir fällt es bei solchen Sachen, um ehrlich zu sein, schwer, die Bayern-Brille abzunehmen, weil ich bei beiden Situationen natürlich vom Sofa aufgesprungen bin und gesagt habe, das muss doch ein Elfmeter sein. Und ehrlich gesagt, auch bei dem Stanisic-Ding habe ich gedacht, als ich es dann nochmal in der Zeitlupe gesehen habe, na, da wird es doch als Elfmeter geben. Aber ich weiß nicht, wie objektiv ich das beurteilen kann. Ich glaube, in Summe hätten sie wahrscheinlich einen schon verdient gehabt. Aber gut, so läuft es halt auch manchmal. Und fast noch spannender finde ich ja eigentlich auch jetzt die kommunikative Seite. Denn es ist schon auffällig, dass die Bayern da jetzt sehr steil gehen. Also sie hätten ja nach dem Spiel auch durchaus andere Dinge thematisieren können, nämlich beispielsweise, warum sie selbst so viele Chancen zugelassen haben von den Hamburgern oder warum sie eben das ein oder andere Tor nicht noch mehr gemacht haben. Aber dass sie jetzt so Richtung Schiedsrichter gehen, mein Gefühl war so ein bisschen, die merken, dass das Eis dünner wird.
Hundertprozentig bei dir, Nils. Weil du hast es ja eben gesagt, München war feldüberlegen, aber im Endeffekt waren es 14-14 Torschüsse. Also die Hamburger hatten Riesenchancen noch, auch zwischendrin. Ja. Hat dann Manuel Neuer wieder den ein oder anderen Ausflug gehabt, wo man dachte, Junge, das hast du in der Vergangenheit auch mal besser eingeschätzt. Mhm. Also war schon viel, was die Bayern zugelassen haben. Und ich finde, das interpretierst du genau richtig. Ich glaube, sie merken, dass es eben nicht mehr so souverän und so leicht läuft wie noch im vergangenen Jahr. Mhm. Und da kann man natürlich jetzt auf Ursachenforschung gehen und sich fragen, woran liegt das? Ich glaube halt schon, dass da einige Sachen auch zusammenkommen und dass es eben im Moment nicht so entspannt läuft für die Münchner und sie natürlich auch das Gefühl haben, 6 Punkte. Wir müssen noch nach Dortmund. Kommendes Wochenende kommt Hoffenheim nach München, die ja, sagen wir mal, einen sehr, sehr guten Lauf haben und so mit dieser intensiven Spielweise, die jetzt ja auch den Münchnern gegen Augsburg und Hamburg auch wirklich wehgetan hat, die da auch wirklich was holen können. Mhm. Und ja, die Dortmunder machen im Moment ihre Hausaufgaben, sagen wir mal, in der Bundesliga zumindest, egal wie.
Ich wollte sagen, nicht besonders schön, aber sie
pusht. Aber sie sind 6 Punkte dran. Und so dieses Ganze, dass man den Bayern im Oktober schon zur Meisterschaft gratuliert hat, das ist jetzt weg. Hm. Und ich glaube, das merken sie auch. Ja. Der Druck steigt.
Ja, das glaube ich auch. Und du hast schon die nächsten Spiele angesprochen. Also es warten jetzt Hoffenheim, danach Leipzig im DFB-Pokal. Das wird natürlich auch ein heißes Ding. Dann kommt Werder Bremen in der Liga, lieber Jens. Die sind ja dann auf jeden Fall Wundertüte, mit wem auch immer, dann an der Seitenlinie. Ja. Und dann Frankfurt und Dortmund. Also da wartet jetzt ein richtig toughes Programm für die Bayern. Und weil du gerade die Ursachenforschung schon angesprochen hast, das Erste, was Kompanie natürlich immer anführt, wenn er gefragt wird, warum läuft es denn jetzt nicht mehr ganz so geschmeidig, ist natürlich, dass er sagt, wir haben halt jetzt auch 7 Spiele in 20 Tagen gehabt. Und ich glaube, das ist natürlich auch nicht von der Hand zu weisen, dass das Programm jetzt schon straff war.
Das ist auch so. Und erinnere dich an unsere vergangene Folge, Nils, da haben wir genau über diesen Punkt gesprochen, dass der Bayern-Kader eben nicht so breit aufgestellt ist, wie sie das möglicherweise bräuchten für diesen Spielplan. Und was man nicht vergessen darf, da habe ich gestern noch mal drüber nachgedacht, sie haben ja im Prinzip auch so gut wie keine Sommerpause gehabt. Eben durch die Club-WM, die sie da in den USA gespielt haben. Viele Reisen, die damit verbunden waren. Spiele in der gellenden Hitze und so weiter. Also ein richtig intensives Programm auch im Sommer gehabt. Dazu kommen dann die Verletzten, die sie ja auch haben. Mhm. Oder in den vergangenen Monaten hatten und jetzt aber auch wieder haben. Und man hat schon das Gefühl, die Bayern können das Tempo nicht mehr so gehen, wie sie das noch im September, Oktober, November konnten. Und dafür spricht er auch, eine Sache noch, Nils, dafür spricht er auch, dass sie in den vergangenen Spielen, bevor sie jetzt hier die Punkte haben liegen lassen, ja auch immer mal schwächere Halbzeiten hatten, wo man so das Gefühl hat, über 90 Minuten klappt's im Moment nicht mehr. Mhm. Leipzig, auch Saint-Gilloise, auch in der Champions League, war gefühlt auch nicht mehr als 45 Minuten Bayern-like. Also ich finde schon, dass man merkt, dass ihnen vielleicht ein bisschen die Luft ausgeht. Das wäre natürlich in der jetzigen Situation sehr schlecht.
In der Tat, ich finde auch, diese Niederlage gegen Augsburg hat sich angedeutet durch die Spiele zuvor. Mhm. Denn 2025, also die erste Saisonhälfte, waren sie so überlegen, so souverän und das war nicht mehr so. Und da waren einige Spiele dabei, wo sie dann durch eine gute zweite Halbzeit das Ruder noch rumgerissen haben. Aber das finde ich den interessanten Punkt jetzt, wenn du sagst, die Luft geht aus. Ich könnte mir vorstellen, das ist momentan eher ein Kopfthema als ein Körperthema, denn oftmals waren jetzt die ersten Halbzeiten schwach und normalerweise müsstest du ja da körperlich noch besser dastehen als in der zweiten Halbzeit.
Ja,
aber
ja.
Ich weiß nicht, ob man dann manchmal schwer mit dem Kopf da wieder reinkommt und auch heute jetzt wieder quälen.
Ja,
und dann
ja.
Ist es eher so, du stehst schon mit dem Rücken zur Wand, okay, dann musst du jetzt in der zweiten Halbzeit halt nochmal so richtig reinhauen. Also ich glaube, diese Masse an Spielen und genau wie du sagst, im Prinzip ja seit super langer Zeit, weil es einfach keine Sommerpause gab, das ist halt irgendwann schwierig. Und
ja.
Ich als Bayern-Fan hoffe natürlich sehr, dass sich das jetzt bald wieder gibt. Es wird ja auch wieder wärmer draußen. Fällt es dann wieder ein bisschen leichter. Ne? Man muss nicht irgendwie bei arschkalten Temperaturen da draußen rumrennen. Ich weiß nicht, vielleicht macht es dann wieder ein bisschen mehr Spaß. Aber ja, wenn ich auf den Februar gucke und wenn die Dortmunder jetzt wirklich einfach den Februar über gewinnen, dann gucken wir mal, also wie es Ende Februar dann aussieht und wo die Bayern dann da stehen.
Ja, erinnere dich mal an die Saison, als Julian Nagelsmann damals Trainer bei den Bayern war. Und da war das ja auch so, als dann Sadio und Mané und so weiter dazu kamen, dann haben sie in der ersten Saisonhälfte quasi die ganze Bundesliga weggefegt.
Mhm.
Und dann ist ihnen auch ein bisschen die Luft ausgegangen, weil sie da auch ein super intensives Spiel gepflegt haben, auch unter Nagelsmann. Und dann ist ja auch, glaube ich, Nagelsmann dann im Frühjahr dann da auch irgendwie entlassen worden und so weiter, weil sie da auch ja nicht mehr die Körner hatten gefühlt und dann halt auch Spiele aus der Hand gegeben haben. Ich glaube nicht, um das direkt zu sagen, dass Vincent Kompany da jetzt irgendwie um seinen Job bangen muss.
Nee.
Das auf gar keinen Fall. Aber ich finde schon, dass es da gewisse Parallelen gibt und man halt jetzt gucken muss, dass sie jetzt gut, sagen wir mal, in diesen Frühling auch reinkommen, weil man sagt ja immer, im Prinzip ist es total egal, wie man im September, Oktober oder November spielt. Es geht dann um Februar, März, April, also dann, wenn es wirklich um die Titel geht. Und ja, du hast jetzt die Spiele angesprochen, danach geht es in der Champions League weiter. Also der Rhythmus, der bleibt krass für die Bayern.
Mhm.
Von daher, ich bin sehr gespannt, ob sie da ihre Ziele erreichen können in diesem Jahr.
Aber ich muss dir sagen, ich bin sehr guter Dinge für das kommende Wochenende, weil die Bayern eben jetzt mal unter der Woche spielfrei haben. Das heißt, jetzt wirklich mal eine Woche Zeit haben zum Regenerieren. Und die sehen natürlich auch, wie Hoffenheim aktuell in der Tabelle dasteht. Und ich glaube, das ist so ein Spiel, wo sie top motiviert reingehen werden, um zu zeigen, okay, Freunde, wir sind hier noch der Primus und euch ballern wir weg. Und genauso wird es auch gegen Leipzig sein. Da kannst du dir natürlich keinerlei Schwächen erlauben und keine Schwächephasen. Also wenn ich jetzt tippen müsste, würde ich sagen, die zwei Spiele, die werden gewonnen und danach muss man mal weiter gucken.
Ja. Ja, ich meine, du hast ja eben schon Bremen angesprochen. Bremen weiß man halt jetzt überhaupt nicht, wer da kommt.
Ja.
Jetzt, wenn jetzt der verrückte, also der, ich sage mal, positiv verrückte Henriksen da Trainer wird und so weiter und der das schafft, die Mannschaft da irgendwie aufzuwecken. Wer weiß, wenn der Bo Svensson mit seiner krassen Defensivtaktik, die er oft in Mainz gespielt hat, da hinkommt. Also es ist irgendwie nicht so abzusehen, was da auf Bremer Seite passiert. Mit Frankfurt haben sie auch so eine Blackbox vor der Brust.
Mhm.
Das ist schon sehr interessant. Ich würde einen Aspekt gerne noch mal reinbringen, Nils. Und zwar hat man so das Gefühl, dass im Moment auch wieder die Phase ist, wo diese Personaldiskussionen beim FC Bayern wieder extrem zunehmen. Du hattest es im vergangenen Jahr, so mit diesen Verlängerungen von Kimmich, Musiala, Davis, die ganze Diskussion um Müller. Jetzt geht das auch wieder los mit, was mit Manuel Neuer, was in der kommenden Saison ist, ob ich der richtige Nachfolger. Und natürlich dieses andauernde Theater um Upamecano, Goretzka, was ist mit Atletico Madrid? Wechselt er vielleicht noch im Winter? Jetzt ist ja wohl klar, dass er, also es ist jetzt klar, weil der Deadline Day vorbei ist, dass er erst im Sommer dorthin wechselt und so weiter. Also du hast im Moment auch wieder diese Phase, wo diese Personaldiskussionen dazu nehmen.
Ja, und ich muss dir sagen, gerade weil du Upamecano ansprichst, da fehlt mir als Fan dann auch irgendwie langsam das Verständnis, also für den Spieler. Wir wissen natürlich nur das, was in der Zeitung steht, aber man kann davon ausgehen, dass es im Zweifel nicht weit von der Realität entfernt ist. Und die sah wohl so aus, dass Upamecano nach sehr, sehr langen Verhandlungen einen echt guten Vertrag vorgelegt bekommen hat. Also da stehen 20 Millionen Jahresgehalt im Raum, ein Handgeld von 20 Millionen, was er dann irgendwie noch so kriegen sollte, plus eine Ausstiegsklausel von 65 Millionen, die schon 2027 greifen sollte. Und ein Punkt war wohl tatsächlich, die Kombination aus dieser Klausel, das heißt, er hätte theoretisch 2027 gehen können, wollte dieses Handgeld aber jetzt auf einen Schlag haben. Das heißt, er würde jetzt in einer Saison 20 Millionen so verdienen, 20 Millionen nochmal drauf, heißt 40 Millionen, und dann könnte es sein, dass er im nächsten Jahr schon wieder weg ist. Und da haben die Bayern
für natürlich 65 gesagt, oder sowas, ne?
Genau, also für 65. Ist, ja. Und dann haben die Bayern natürlich gesagt, nee, ist nicht. Das Handgeld kriegst du dann quasi gestreckt über deine Vertragslaufzeit. Ja. Ist ja aus Vereinssicht auch völlig nachvollziehbar. Und selbst damit war dann wohl die Upamecano-Seite noch nicht zufrieden. Jetzt habe ich aber gestern gerade gelesen, ja, die Bayern hätten das schriftliche Angebot zurückgezogen. Und dann haben sich wieder die Berater von Upamecano gemeldet und gesagt, ah nee, komm, wir machen es doch.
Ja, ja. Ja, das ist schon ein sehr, sehr interessantes Thema, weil man ja auch so das Gefühl hat, da hängen viele Dinge so zusammen. Ja. Liverpool weiß man nicht, wie es da weitergeht. Konaté läuft der Vertrag aus. Wie lang macht Virgil van Dijk noch? Bei Real Madrid, wie geht's mit Alaba weiter? Mit Rüdiger, mit Eder Militão? So, also man hat so das Gefühl, im Moment entwickelt sich so ein Innenverteidigermarkt.
Ja. Ja,
Schlotterbeck, bleibt er in Dortmund? Was passiert mit ihm? Geht er zu den Bayern oder doch zu einem der genannten Top-Clubs? Also von daher hat man schon so das Gefühl, die Innenverteidiger haben im Moment gute Karten,
ja,
und pokern.
Es ist ja auch richtig, dass die Bayern um Upamecano kämpfen. Das ist ein Top-Innenverteidiger und ich glaube, sie hätten echt ein großes Problem, wenn der jetzt nicht verlängern würde, denn dann jemanden mit ähnlichem Niveau zu finden, ist nicht einfach. Das muss man mal so sagen. Da bleibt Jens direkt im Halse hängen, wenn ich das sage.
Oh Gott. Oh Gott.
Jens hat gerade getrunken. Ja, also ich glaube, die werden natürlich alles dafür tun, dass es klappt. Jetzt sieht es ja auch so aus, als klappt es. Aber das sei noch mal gesagt. Ich finde es einfach, aus Spielersicht, meine Güte, dass da um jeden letzten Euro immer so gefeilt wird. Ich meine, klar, du musst niemandem was schenken und auch deinem Verein nicht, aber es ist ein echt gutes Angebot. Und da immer noch rumzumosern und da immer noch die Berater vorzuschicken, ist einfach uncool.
Gebe ich dir vollkommen recht. Das sind natürlich Sphären, in denen bewegt sich mein Verein, SV Werder Bremen, jetzt nicht. Wir haben irgendwie am Deadline-Day versucht, noch einen Verteidiger auszuleihen von Olympique Marseille, der da so gut wie gar nicht gespielt hat in der Hinrunde. So, also kannst man auch mal sehen, wie weit man da irgendwie gefühlt auseinander ist in der Bundesliga. Ja, ich gebe dir mit allem recht, was du in Richtung Geld sagst. Und würde trotzdem sagen, ich glaube, das ist im Moment nicht alles. Weil du natürlich schon auch das Gefühl hast, vielleicht dann doch bei Real noch mal spielen. Ja, wir hatten vor ein paar Wochen diese Diskussion um Lennart Karl, der auch gesagt hat, oh ja, Real könnte ich mir schon irgendwie mal vorstellen. Ich glaube schon, dass es da natürlich ums Geld geht, aber ich glaube eben auch, dass es darum geht, vielleicht doch noch mal einen anderen Verein auch zu sehen. Ich weiß, man hört immer wieder, die Familie fühlt sich wohl und Upamecano könnte sich das gut vorstellen, auch hier zu bleiben. Ich meine, klar, München ist eine schöne Stadt, schön gelegen und so weiter, hat sich da jetzt auch gut eingelebt in den vergangenen Jahren. Und dennoch, vielleicht muss man ja auch in gewisser Weise ein bisschen verstehen, dass man sagt, hier, wenn bei Real was frei werden könnte, da hätte ich vielleicht schon auch Bock, das zu machen. Und ich bin nun mal ablösefrei. Ich meine, das ist ja auch eine Situation, in die sich die Bayern auch selbst reinmanövriert haben. Sie hätten den Vertrag ja auch vergangenes Jahr verlängern können. Vor Kimmich und vor Davis und vor Musiala. Und denen haben sie horrende Summen gezahlt. Und natürlich sagt der Upamecano dann, hätte ich auch gern.
Ja.
Ist doch auch klar. Also auch da so dieses Langfristige, diese Strategie, dieser Plan, welche Spieler binde ich an mich für wie lange, was man Werder vorwerfen kann, das kann man im Prinzip auch ein bisschen in Richtung Eberl und Freund weitergeben.
Aber auch nur ein bisschen, finde ich. Also die haben schon, finde ich, ihren Job sehr gut gemacht mit den Vertragsverlängerungen, die da in den letzten Monaten ja eingetütet worden sind. Aber ich gebe dir zumindest im Upamecano-Punkt recht. Klar, das hätten sie auch früher eintüten müssen, ja, genau wie die anderen auch. Das ist jetzt nicht irgendwie 4 Monate vor der Angst. Jetzt muss es halt irgendwie klappen. Und ja, das wäre ja auch super GAU. Ich meine, der Vertrag läuft ja jetzt im Sommer aus. Dann verlierst du so einen Mann wieder und kriegst keine Kohle für den.
Absolut.
Das darf natürlich nicht passieren.
Und allerletzter Punkt, Nils, bevor wir hier auf Stopp drücken. Ich finde auch, dass den Bayern da eine gewisse Souveränität abgeht. man hat so das Gefühl, gerade in diesen Vertragsverhandlungen, dass sie über die vergangenen Jahre auch da das Heft des Handelns oft aus der Hand gegeben haben und oft der Spieler entscheiden kann, was er tut. Das ist bei Neuer so. Neuer kann im Prinzip sagen, ja, ich mache nur eine Saison und dann bleibt er noch.
Warten wir das mal ab, denn das haben wir bei Müller auch gedacht.
Ja, ja, okay, fairer Punkt. Harry Kane kann im Prinzip sagen, ja, ich, ne, bitte, ich bleibe. Und jetzt bei Upamecano hat man auch eher das Gefühl, dass der Upamecano das Heft des Handelns jetzt im Moment in der Hand hat. Und ja, ich finde, das passt nur so ein bisschen zur aktuellen Situation beim FC Bayern. Ihnen geht die Souveränität ein bisschen verloren.
Aber ich finde, dass die absoluten Topspieler eben in dieser Situation sind, das ist ja normal und das haben ja die Bayern nicht exklusiv. Also die allerbesten Spieler, die willst du als Verein natürlich halten. Aber guck, mir würden dann eher so Fälle einfallen wie ein Leon Goretzka, den man gefühlt schon seit 2 Jahren loswerden will. Ne? Unter Kompanie ist es besser geworden, aber er ist immer noch da. Gnabry hat sich jetzt gefangen, den wollten sie aber auch loswerden und sind die nicht
losgeworden. Was ist mit ihm eigentlich? Hat der schon verlängert?
Nee, meines Wissens nicht.
Ich glaube, Guerrero läuft auch aus Ende der Saison. Also sie haben schon auch viele Baustellen im Kader.
Ich könnte mir vorstellen, so ein Guerrero, das ist tatsächlich auch ein Kandidat für einen Abgang. Also ich will nur sagen, ich finde es nicht überraschend, dass jetzt ein Harry Kane das sich aussuchen kann. Das ist halt einfach wahrscheinlich mit der beste Stürmer der Welt zurzeit. Und ist ja klar, dass die Bayern den halten wollen und dann nicht sagen, ja, verpiss dich. Also.
Und dennoch habe ich das Gefühl, Nils, dass es bei den ganz großen Vereinen, zum Beispiel auch in England, oft geräuschloser vonstatten geht, wenn die großen Stars verlängern. Sei das bei City oder auch bei Arsenal und so weiter, da habe ich schon das Gefühl, dass das da oft geräuschloser geht als beim FC Bayern. Gut, klar, Mo Salah und Liverpool ist jetzt vielleicht ja nicht das allerbeste Beispiel, aber du weißt, was ich meine. Und das ist natürlich auch so, dass hier in Deutschland der FC Bayern halt so absolut brutal im Fokus steht, auch gerade der Transferjournalisten der Bild-Zeitung oder auch von Sky und so weiter. Das sorgt natürlich auch dafür, dass hier ja immer alles extrem unterm Brennglas ist.
Aber es gehören immer zwei Seiten dazu. Und ich lehne mich jetzt mal so weit aus dem Fenster zu sagen, dass dieses Thema vor allem der Upamecano-Seite geschuldet ist. Denn man hätte da, glaube ich, schon viel schneller zu einer Einigung kommen können und allein jetzt dieses taktische Geplänkel zu sagen, wir lassen die Deadline auslaufen, dann lassen wir uns noch schriftlich bestätigen, dass das Vertragsangebot zurückgezogen wird und dann kommen wir aber wieder, zeigt ja, okay, jetzt geht's ja doch, also warum ging es vorher nicht, was soll das?
Ja, aber vorher musste ja Max noch zum Uli rennen und noch fragen, dürfen wir das Vertragsangebot zurückziehen. Ja, das habe ich auch noch irgendwo gelesen.
Und Uli hat ja irgendwie auch gesagt, er ist entsetzt.
Entsetzt,
ne?
Vom Beraterverhalten. Ja. Nicht von Upamecano, aber vom Berater. Ja, mit Beratern hat er es ja sowieso nicht so, ne?
Das stimmt wohl, ja. Irgendwann wollen wir nochmal eine Folge machen, wo wir hier einen Spielerberater zu Gast haben. Und ich kann euch sagen, dass wir tatsächlich schon mehrere Anläufe gemacht haben bei dem einen oder anderen Spielerberater, um ihn hier ins Gespräch zu holen. Die zieren sich ein bisschen. Ich weiß gar nicht, warum.
Nee, ich auch nicht. Ja. Kein Plan.
Ja. Okay, ihr Lieben, wir freuen uns auf ein schönes Bundesliga-Wochenende. Ist ja noch ein bisschen Zeit. Bis dahin, macht euch eine schöne Woche. Und im Gedanken an Upamecano sage ich, bleibt teamorientiert, bleibt bescheiden und vor allem bleibt im Gespräch. Ciao, ciao.
Ciao.